Es ist Sommerzeit und es ist heiß. Während in der Schweiz und in Liechtenstein schon bald die Schulferien zu Ende sind, sind sie in riesigen Ländern wie Italien, Frankreich oder auch dem größten Teil von Deutschland erst in vollem Gange. Das heißt, egal wie das Wetter ist, egal wie heiß es ist, die meisten Menschen haben jetzt ihre freie Zeit und können jetzt zum Beispiel auf Kunstbesichtigung gehen. Und wenn dir das auch so geht, hoffentlich findest du ein kühles Plätzchen oder hast vielleicht meinen letzten Podcast gehört, in dem ich darüber spreche, wie man der Sommerhitze ein bisschen aus dem Weg gehen kann und trotzdem Kunst genießen. Wenn es dir also auch so geht und du die Zeit nutzen möchtest, mal ein paar Dinge anzuschauen, dir ein bisschen Zeit nehmen, um in ein Museum zu gehen oder eine Stadt zu genießen, anstatt nur am Strand unter Palmen zu sitzen, dann empfehle ich dir dringend meinen kostenlosen Mini-Audio-Guide 5 Schritte für mehr Kunstgenuss, in dem ich dir in 5 Schritte gegliedert eine Menge Fragen stelle, die dir helfen, irgendein Kunstwerk genau zu betrachten und schon ganz, ganz viel von seiner Botschaft zu verstehen, ohne dass du überhaupt irgendetwas darüber weißt. Dass das funktioniert, das möchte ich dir jetzt beweisen, und zwar an einem Kunstwerk, das ich sehr gerne mag, und vielleicht findest du zum Schluss sogar heraus, was es ist. Herzlich willkommen zum Podcast Schöne Kunst auf Zeitreise durch die Kunstgeschichte. In diesem Podcast voller spannender Geschichten erfährst du alles aus der Welt der Kunst und warum Kunstwerke Zeitmaschinen sind. Ich bin Roswitha Feger-Risch, Kunsthistorikerin und dein Personal Art Guide. Viel Vergnügen! Ich werde zum Schluss auf jeden Fall natürlich auch noch auflösen, was es ist. Hören wir uns den Audioguide an und dann werde ich mir selber die Antworten zu meinen Fragen stellen und wir sehen mal, was dabei herausschaut. Die ganze Einleitung lasse ich jetzt mal weg. Es kann losgehen. Mach's dir bequem, denn ich werde dir jetzt sehr viele Fragen zu deinem Lieblingskunstwerk stellen. Die Antworten dazu musst du selber finden, daher sei bereit, die Wiedergabe dieses Audios jederzeit anzuhalten und dich zu fragen, was du siehst. Wähle also ein Kunstwerk aus. Das ist erledigt, ich sitze bequem, ich sitze an meinem üblichen Podcastplatz und wie gesagt, ich habe ein Kunstwerk ausgewählt. Egal, ob du gerade im Museum bist, wenn du das hörst, oder vielleicht einen Kunstkatalog aufgeschlagen hast. Krame in deinen Urlaubsfotos, vielleicht hast du ein besonders eindrückliches Kunstwerk fotografiert oder eine wunderschöne Fassade und möchtest endlich hinter sein Geheimnis kommen. In meinem Fall ist das ein Kunstkatalog für heute. Dafür gehen wir die folgenden 5 Schritte. Erstens, der erste Eindruck. Zweitens, die formalen Dinge. Drittens, Inhalt und Kontext. Viertens, deine persönliche Interpretation. Und fünftens, die Frage. Gefällt dir, was du siehst? Was siehst du auf den ersten Blick? Welche Stimmung im Bild spürst du? Welches Gefühl entsteht bei dir? Okay, ich sehe 3 Personen in einer Pyramide aufgestapelt, ganz unten ein alter Mann, der sich hinkauert, über ihn mit einem Bein richtig über ihn gestellt ist ein junger Mann und dieser trägt eine junge Frau, die sich offenbar wehrt, er hält sie fest. Die Stimmung ist nicht gerade die beste, wie es aussieht, der ältere am Boden kauernde Mann hat offenbar Angst, ist irgendwie überwältigt. Der junge Mann verfolgt irgendwie stark fokussiert ein Ziel und die junge Frau oben, die sich wehrt, hat einfach nur Angst. Schritt 2. Die formalen Dinge. Welche Farben dominieren? Und in welcher Intensität? Okay, an dieser Stelle werde ich einen kleinen Kompromiss eingehen. Ich habe hier eine Skulptur vor mir und deswegen werde ich die Fragen für alle anderen Gattungen wie Malerei und Architektur weglassen, damit sich dieser Podcast auch zeitlich ein bisschen im Rahmen hält. Skulptur, Sind es Schwarz- oder Weißtöne, wie zum Beispiel auf Marmorstatuen? Diese Skulpturengruppe ist aus Marmor und sie steht draußen. Das heißt, auch die Witterung hat einen Einfluss auf ihre Farbigkeit. Sie ist schon älter und dahinter lässt die Witterung natürlich ihre Spuren, Rußpartikel in der Luft und so weiter. Also sie ist auf jeden Fall nicht neu, das kann man schon mal sehen. Und sie hat wohl eine Zeit lang auch irgendwo gestanden, wo das Wasser runtergetropft hat. Jedenfalls ein Teil dieser Skulpturen hat breite Wasserspuren auf sich. Wie ist das Licht geführt? Skulptur. Die Lichtquelle ist für die Skulptur sehr wichtig. Denn auf einer Skulptur malen Licht und Schatten. Es sei denn, die Skulptur ist bemalt, wie zum Beispiel ein gotisches Bildwerk. Achte darauf, die Lichtquelle, Sonne oder künstliche Beleuchtung, zu finden, damit du das Schattenspiel richtig einschätzen kannst. Auf jeden Fall habe ich den Eindruck, dass die Skulpturengruppe an manchen Stellen gut beleuchtet ist und an manchen irgendwie schlecht, sich selbst verschattet, und da hat man immer das Gefühl, man muss rundherum gehen, ein Stück weiter, bis man so die Hauptansicht findet, die voll beleuchtet ist. Welche Linien oder Formen wiederholen sich? Linien, ob parallel, in perfekter Proportion, sich überschneidend oder wild durcheinander, sollen in den meisten Fällen das Auge zur wichtigsten Stelle eines Kunstwerks führen. Ihre zweite Aufgabe ist es, Struktur in die Darstellung zu bringen oder, im Gegenteil, mit Absicht Verwirrung zu stiften. Kannst du geometrische Formen finden? Wie bei den Linien haben geometrische Formen, die aus Linien gebildet sind, eine ordnende Wirkung. Sie sind zum großen Teil dafür verantwortlich, dass Harmonie herrscht, beziehungsweise die Komposition als harmonisch empfunden wird. Linien und Formen, geometrische Formen, das ist eine gute Frage und lohnt sich aber, das einmal durchzudenken. Also wenn ich die Skulpturengruppe jetzt so anschaue, von dem Standpunkt aus, wo das Foto aufgenommen wurde, ist es eigentlich, es hat was Säulenartiges, obwohl die untere Figur ist so gestaltet, dass sie schon ein bisschen eine breitere Basis gibt. Aber was interessant ist, man sieht ganz deutlich vom rechten Bein, vom Fuß schon des jungen Mannes, kann man das Bein entlang mit dem Blick fahren, dann seinen Rücken, seinem Blick folgen, gelangt dann direkt zum Oberkörper der jungen Frau, die auch hilfesuchend ihren linken Arm in den Himmel streckt, und das macht so eine ganz schöne wellenbewegte Achse durch eigentlich drei Skulpturenkörper. Skulptur. Bei einer Skulptur, besonders wenn eine Gruppe dargestellt ist, helfen die von den Körpergliedern geformten geometrischen Formen, die Gruppe zusammenzuhalten und in einen Rahmen zu bringen. Wie steht es um Symmetrie oder Asymmetrie? Ist die Darstellung ausgewogen oder bewusst unregelmäßig gestaltet? Gibt es große Leerflächen? Warum? Richtig stabil wirkt das Ganze nicht, wenn ich ehrlich bin. Es wirkt ein bisschen wackelig, aber wie gesagt, es hat so eine Ausstrahlung, dass man denkt, man steht am falschen Ort. Also der Fotograf hat sich sicher überlegt, dass er an den bestmöglichen Ort kommt, am besten ausgeleuchtet, dass man am meisten sieht, auch von dieser Skulpturengruppe. Aber auch wenn die untere Figur eine Basis bildet und sich dann die nächste Figur darauf aufbaut, bis zu eben in diesen himmelgereckten Arm, hat es doch so, es hat eine gewisse Wackeligkeit. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Als nächstes sind die Proportionen ausgewogen. Malerei und Skulptur. Wie sind die Größenverhältnisse? Sind sie natürlich? Warum sind die Größenverhältnisse bzw. Proportionen, wie sie sind? Gestalten sie eine Perspektive, eine Räumlichkeit? Haben unnatürlich größere Figuren eine besondere Bedeutung? Ja, die Größenverhältnisse, die stimmen, da bin ich mir fast sicher. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, der alte Mann würde aufstehen, der junge Mann würde sich in Ruhe daneben stellen und auch die gepackte Frau hätte sich ein bisschen beruhigt und man würde sie in eine Reihe stellen. Ich glaube, sie wären alle ungefähr gleich groß, der alte Mann ein bisschen kleiner, die Frau sicherlich noch ein bisschen kleiner, wie es sein sollte. Es sind ja auch die Körperproportionen dieser drei dargestellten Figuren sind perfekt eigentlich. Es sind wunderschöne Körper, so wie sie die Natur fast nicht schaffen kann und trotzdem auch realistisch. Und ja, auch die Art, wie sich die Figuren bewegen und in ihre Haltung kommen, das Kauern, das Stehen, das Strecken, das wirkt eigentlich ganz natürlich. Was vielleicht unnatürlich wirkt, wenn wir gerade bei der Frage sind, ist diese Situation überhaupt, dass sich drei Figuren genauso aufbauen. Doch das wird sich auflösen. Und dann der Rhythmus. Achte auf wiederkehrende Elemente, die das Bild, die Skulptur, die Fassade strukturieren und ihr einen gewissen Rhythmus verleihen. Vermutlich war Rhythmus der Begriff, nach dem ich gesucht habe. Der Rhythmus in dieser Figurengruppe ist ganz eindeutig aus den von oder durch die Körperglieder bestimmt. Das sieht man sofort und gerade auch eben durch das Wort Rhythmus, was wiederholt sich immer wieder, was baut so eine gewisse Musik auf, bin ich drauf gekommen. Also der Rhythmus dieser Skulpturengruppe wird durch die Körperglieder bestimmt. Dreidimensionalität versus Zweidimensionalität. Eine Skulptur ist dreidimensional und existiert im Raum. Man kann und muss sie aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Die Wirkung verändert sich je nach Perspektive, Licht und Standort des Betrachters. Du solltest um die Skulptur herumgehen, verschiedene Standpunkte einnehmen und die Beziehung der Skulptur zum Raum beobachten. Wurde die Skulptur geschaffen, damit sie völlig frei stehen kann? Oder wurde sie für eine Nische geschaffen? Ja, diese Frage ist leicht zu beantworten und ich bin direkt froh, dass ich sie mir hier auf diesem Wege wieder mal gestellt habe. Ja, diese Skulpturengruppe wurde geschaffen, damit man um sie herumgehen kann und sicher nicht, dass sie in einer Nische stehen soll, weil, wie ich ja schon ein, zwei Mal gesagt habe, man hat ständig den Eindruck, man sieht nicht alles, man muss noch ein Stück weiter, die andere Ansicht auch, und es zieht einem so richtig um die ganze Skulpturengruppe herum. Schritt 3. Inhalt und Kontext. Was ist dargestellt? Welches Motiv? Welche Geschichte? Wie ist die Geschichte dargestellt? Wer dominiert? Und warum? Wer macht genau was und was macht das mit der dargestellten Person? Ich denke, man sieht ganz gut, hier ist eine Art Kampf dargestellt und es sind zwei von drei beteiligten Personen nicht unbedingt glücklich darüber. Eigentlich, wenn man sich die Skulpturen genau ansieht, sind alle drei nicht richtig glücklich darüber. Es scheint so, als ob etwas stattfindet, das nun mal so sein muss. Wie gesagt, der untere Mann, der einfach so übergangen wird, überschritten vom jungen, kräftigen Mann, er hat Angst, er ist erschreckt, er ist irgendwie, er kann nicht fassen, was er sieht. Und trotzdem ist er ja dabei in diesem Kampfgetümmel von drei Personen. Der junge Mann, habe ich auch schon gesagt, ist ganz fokussiert und macht, was er tun muss oder was er zumindest glaubt, tun zu müssen, während die Frau gar nichts machen kann. Sie wird einfach gepackt. Sie wird geraubt. Und das offenbar mit dem Einverständnis von den beiden Männern. Welche Symbole erkennst du? Hier musst du vielleicht ein Symbollexikon zu Hilfe nehmen. Stehst du gerade im Museum und hast ziemlich sicher kein Lexikon dabei, dann mach dir Notizen. Bei Symbolen ist nicht nur das Objekt wichtig, sondern auch der Zusammenhang in der dargestellten Geschichte und die Zeit der Entstehung. Und vergiss nicht, auch Farben haben eine symbolhafte Bedeutung. Symbole erkenne ich hier keine. Es sind wirklich nur drei Menschen dargestellt und alle drei nackt, zumindest soweit man das von diesem Standpunkt der Fotografie aussieht. Es ist nichts sonst, es ist noch ein kleiner Felsen zu sehen, auf dem sich der junge Mann abstürzt, aber sie haben, wie gesagt, sie sind, die Skulpturengruppe ist nicht bemalt, sie haben keine Kleider, keine Accessoires, keine Attribute. Sie haben nichts in der Hand, keine Waffen, keine Siegesringe oder keine Ahnung, was man noch alles haben könnte, das auf irgendetwas hindeutet. Wann und wo wurde das Werk geschaffen? Erst jetzt ist es an der Zeit, die Informationstafel zum Werk zu lesen. Die Jahreszahlen geben zwar Auskunft über die Entstehungszeit, doch es lohnt sich, sich die Mühe zu machen und sich in die Entstehungszeit hineinzudenken. Befrage dazu dein Allgemeinwissen. Was hast du in Historienfilmen gesehen oder in historischen Romanen gelesen? Das ist der Moment, wo du die Zeitmaschine besteigst. Denke dieses Werk, egal ob Gemälde, Skulptur oder ein Gebäude, in seine Entstehungszeit. Wo bist du jetzt? In einer Künstlerwerkstatt? Einem Königshof? Auf einem Platz vor dem Rathaus? Wo ist der Künstler und was für ein Typ könnte das sein? Was geschieht als nächstes? Lass hier deiner Fantasie freien Lauf. Auf der Informationstafel zu dem von mir ausgesuchten Werk steht Giovanni Bologna. Er wurde 1529 geboren und ist 1608 gestorben. Das Werk heißt Der Raub der Sabinerinnen. Und Giovanni Bologna hat es in den Jahren 1581-82 geschaffen, aus Marmor. Es ist 410 cm hoch. Eigentlich müsste es wohl Der Raub der Sabinerin heißen, denn hier ist ja nur eine Sabinerin betroffen. Aber es steht natürlich symbolisch für die ganze Legende der Antike, in dem es ging darum, dass die Römer, sie hatten Rom gegründet, aber sie hatten keine Frauen, das heißt, sie sahen keine Zukunft für ihre Stadt. Sie mussten also irgendwie an Frauen kommen, so banal es auch klingt, und haben das Volk der Sabiner zu sich eingeladen, und die List bestand dann darin, dass sie irgendwann, wenn das Fest am schönsten ist, alle Frauen, alle jungen und heiratsfähigen Frauen entführen und dann für sich als Frau nehmen, um den Fortbestand der Römer in Rom zu garantieren. In die Zeitmaschine steige ich jetzt nicht ein, das würde zu weit führen. Ich persönlich stehe, wenn ich solche Experimente mache immer gleich in der Künstlerwerkstatt. Der Künstler meißelt in diesem Fall hier an seiner Skulpturengruppe und der Auftraggeber steht daneben, hat wenig Ahnung, kritisiert oder freut sich auch. Ich kann vielleicht noch sagen, dass es ein Werk des Manierismus ist, der Zeit, die nach der Renaissance kam, und daher kommt auch diese nackte Körperdarstellung, die perfekten Proportionen, die sich erhalten haben. Was aber neu ist, ist, dass die Figuren sich in so schraubenden Bewegungen befinden, dass die Skulpturengruppe eben keine Hauptansicht hat, sondern dem Künstler ist es gelungen, durch die Bewegung und durch das Führen von Licht und Schatten den Betrachter um die Figur herumzuführen und immer wieder neue Ansichten sehen zu wollen. Und das natürlich kombiniert mit dieser schraubenden Bewegungskomposition, also ein großartiges Meisterwerk, was Gian Bologna hier gelungen ist. Schritt 4. Deine persönliche Interpretation. Was bedeutet dieses Werk für dich? Wenn du gehst, was glaubst du, bleibt dir im Gedächtnis? Dieses Werk hat immer schon einen starken Eindruck auf mich gemacht, weil es geht ja wirklich um das Rauben einer Frau und dann, je nachdem, wie die Geschichte ausgeht, ist es letztlich auch eine Vergewaltigung. Obwohl in der antiken Legende heißt es, dass die Sabinerinnen eingesehen haben, dass sie es in Rom gut haben und die Römer gute Männer sind und sie bei ihren Familien bleiben wollen, also sie sind dann nicht zurückgegangen. Ja, es stört mich und es verwundert mich, wie schön man so ein Thema darstellen kann, das eigentlich mit so viel Leid und Kraft und Trauer und Wut und Entschlossenheit verbunden ist. Das finde ich wirklich sehr, sehr eindrücklich. Und jetzt, im fünften und letzten Schritt, fragst du dich, was du dich sicher schon die ganze Zeit während dieses kleinen Workshops gefragt hast. Schritt 5. Gefällt dir, was du siehst? Du hast jetzt sehr viele Fakten über ein Kunstwerk zusammengetragen. Bringe sie auf einen Nenner. Gefällt dir das Werk Oder stößt es dich ab? Frage dich, warum das so ist. Oh ja, das muss ich sagen, es gefällt mir. Gian Bologna war wirklich einer der Größten. Er hat, als auch immer, er hat es wunderbar dargestellt. Ich mag diese Skulpturengruppe sehr, sehr gerne, trotz des traurigen Themas. Oder ist der dritte und schlimmste Fall eingetreten? Langweilt es dich? Dann rate ich dir, geh, und zwar so schnell wie möglich. Mache als nächstes Halt bei einem Kunstwerk, das dich sofort berührt. Alle anderen kannst du ruhig überspringen. So, das waren die wichtigsten Fragen, sofern sie Skulptur betreffen. Ich habe natürlich auch die entsprechenden Fragen für Malerei und Architektur in dem Guide. Ich habe eine Einleitung, um dich ein bisschen heranzuführen und auch ein Ende. Hier habe ich wirklich nur die Fragen zur Skulptur herausgeschnitten, damit es sich nicht wiederholt oder damit du vielleicht auch Lust hast, diesen Guide herunterzuladen. Das kannst du gerne machen, kostenlos auf meiner Webseite www.personalartguide.li. Aber ich verlinke dir die Webseite und auch den direkten Link zum Audioguide, der für wirklich jedes Kunstwerk funktioniert, gerne auch noch in den Shownotes. Was ich eigentlich dir zeigen wollte, und das ist anhand von diesem Beispiel, finde ich, auch ganz gut möglich gewesen, ist, man weiß vielleicht nicht, wer das Kunstwerk gemacht hat, dass es Gian Bologna gemacht hat, dass es eine der wichtigsten und schönsten Skulpturen der Kunstgeschichte ist. Doch allein, wenn man sieht, was dargestellt ist, welche Menschen, welche Art von Menschen, wie sie sich verhalten, wie sie sich bewegen, auch die Komposition des Künstlers, dann hat man schon sehr, sehr viel von diesem Kunstwerk verstanden, denn es geht einerseits um das Drehen, Winden, Kämpfen, um das Müssen und auch um die Ohnmacht der Frau, die hier gepackt wird. Aber es geht andererseits eben auch um die Technik und das Können des Künstlers, dass er diese Aktion, diesen Ausdruck wirklich mit Hammer und Meißel darstellen kann. Und noch einmal, es ist ein großartiges Kunstwerk. Gian Bologna ist hier wirklich ein Meisterwerk gelungen. Du findest das Original übrigens in der Galleria Accademia, in der Galleria della Accademia in Florenz, dort, wo du auch den berühmten David von Michelangelo sehen kannst. Falls du jetzt also dachtest, ja, der Audioguide ist vielleicht ganz praktisch, aber die Fragen sind ein bisschen zu abstrakt, dann hast du gesehen, so abstrakt sind sie gar nicht. Es geht einfach darum, sich hinzustellen oder hinzusetzen und sich die Fragen zu stellen und zu beantworten. Und dann kommt schon ganz viel raus. Einiges kannst du ja auch überspringen, weil du ja nur eine bestimmte Gattung eines Kunstwerkes vor dir hast, ein Gebäude oder ein Gemälde oder eben auch eine Skulptur. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß dabei wie ich und ich wünsche dir weiterhin noch einen schönen Sommer. Mach's gut!